die Predigtexte, die in der evangelischen Kirche vorgeschlagen sind, orientieren sich ja immer im Kirchenjahr. Und was ist am Ende? Das wiederum ist ja ein Abbild der Heilsgeschichte. Was ist das am Ende? Ende der Heilsgeschichte.
Das Warten, dass wir von Jesus in den Himmel geholt werden.
Gut, das ist der Vor. Das trifft ja nicht alle.
Das gelesen haben, in Matthäus 25.
Das Gericht, genau.
Das Gericht.
Ach so. Okay. Und das gibt zumindest heute schon einen kleinen Vorgeschmack auf diese Sache, auf die ganze Welt zuläuft. Und deswegen lasst uns einmal lesen, die ersten Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Die ersten 10 Verse. 205, 1 bis 10. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen, ein ewiges in den Himmel. Denn in diesem jetzigen seufzen wir und sehnen uns, mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Insofern wir, wenn wir auch bekleidet sind, nicht für nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen, voller Beschwernis, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Damit der Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben dafür zubereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir einheimisch in dem Leib sind, von dem Herrn ausheimisch sind, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, denn damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, sei Gutes oder Böses. Recht komplizierter Text, ganz ab von unserer heutigen Sprache und lohnend einmal Tiefen zumindest in Stückchen hineinzutoppen. Wie immer gilt es ja bei jedem Bibeltext Tatsachen zu finden. Was ist die erste Tatsache, der es hier begegnet?
Wenn wir nicht mehr auf der Erde leben, haben wir trotzdem noch einen Wohnraum bei Gott.
Richtig. Ist aber noch nicht das Erste.
Was an wir vorm spricht.
Na gut.
Dann sieht er die anderen, dass er seinen eigenen.
Ja, das ist damit zur Belehrung fertiggestellt. Aber wir gehen nochmal auf die nüchternen Sachverhalte.
Und indem er sagt, wir wissen, assoziiert er von irgendwoher, dass er es ganz definitiv weiß.
Dass es allgemein bekannt ist.
Ja, das ist.
Ja, ich sehe hier gerade irdisches Zelthaus, und du hast Hütte gesagt.
Ja.
Bei dir, ne? Und dann aber im Himmel das ewige Haus. Also
richtig.
Das ist schon größer.
Richtig. Also wird hier eine ganz klare Unterscheidung gemacht zwischen einer Hütte. Das muss man sich vorstellen, also für mit dem jüdischen Hintergrund, das ist ungefähr das, was eine Laufhütte ist. Ja, die für ein paar Tage und sehr vergänglich Jahr für Jahr im Volk Israel gebaut, nicht nur gebaut wurde, sondern auch heute noch gebaut wird. Und die an die Vergänglichkeit des Lebens, wie wir das kennen, erinnert. Im Volk Israel waren ja die Feste Gottes verordnet worden und eines davon war das sogenannte Laubhüttenfest. Immer am Ende der Erntezeit. Und dann, wenn man so will, ist es eine Feier, ein Feiertag, ein Ruhetag, wo man innerlich auch zur Ruhe kommen kann, der einerseits eine enge Verbundenheit zur Natur hat, aber andererseits ganz stark Vergänglichkeit in den Blick nimmt. In der Laubhütte kann man sich vor zu starker Sonnenstrahlung schützen. Bei einer Laubhütte merkst du schon den geringsten Wind. Die Erfrischung, aber du siehst spätestens nach 2-3 Tagen, dass das Laub dann auch verwelkt. Und dass dann kurze Zeit später, nach 1-2 Wochen spätestens, nichts mehr davon übrig ist. Und diesen Begriff prägt der Apostel für unseren Körper. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit, so hat es hier gesagt. Wir begleiten das Aufwachsen von Kindern mit sehr viel Sorgfalt, normalerweise zumindest. Und wenn man selber so klein ist, und sobald man ein Bewusstsein für das eigene Leben und für das Verhältnis zu anderen kriegt, hat man das Gefühl, das ist alles endlos. Die Menschen, die einen umgeben, sind alle schon uralt. Die haben ja alle schon 10-mal so lange gelebt, wie man selber. Später verkürzt etwas. Und irgendwann dreht sich das um und da weiß man, die nach uns kommen, die haben noch mindestens 10-mal so viel Zeit wie wir. Und spätestens dann kriegt man das Gespür dafür, dass unser Körper wirklich nur eine Hütte ist, die einen vergleichsweise kurzen Gebrauchszeit hat. Wohl uns, wenn wir zu denen gehören, die wissen, dass danach ein Haus kommt. Nicht von Menschen gemacht, nicht von Händen gemacht. Ein ewiges. Von Gott bereit. Wir haben heute im Konfirmandenunterricht, da sind wir schon auf das erste Mal auf jemanden gestoßen, der das erlebt, was der Apostel hier als Hoffnung geschrieben hat. Also denke ich, als Hoffnung für alle Menschen. Was ist das? Henoch, der erste Mensch, der nicht ausgekleidet wird, sondern überkleidet. Der also einen unmittelbaren Übergang vom Hütten- zum Hauszustand erlebt hat. Der erste. Immerhin nur 7 Generationen nach Adam. Ist das erste Mal schon ein Mensch hinübergetreten. Ich habe das nicht ausgerechnet, aber ich denke, könntest du vielleicht mal rechnen, ob Adam das noch miterlebt hat. Wenn man nämlich mal die Zahlen addiert, wann jemand angefangen hat, also wann jemand sein Kind gekriegt hat. Ja, das würde mich echt mal interessieren. Mach das mal bitte schnell. Natürlich muss man die 365 Jahre Henochs dazu rechnen. Also ich denke schon, dass Adam ihn zumindest noch kennengelernt hat. Aber ob er die Entrückung miterlebt hat, das würde mich mal interessieren. Das wäre nämlich eine ganz große Hoffnung für ihn gewesen. Der nächste, der entrückt wurde, war wer? Der nur überkleidet und nicht erst ausgekleidet wurde? Elia, der am Ende seines Dienstes von Gott gewürdigt wird, direkt aufzufahren. Einer hatte so eine Art Zwischenstufe. Inwiefern?
Na, Gott hat seinen Leib versteckt, dass man ihn finden kann.
Genau. Mose hat die Vorstufe der Entrückung erlebt. Er ist gestorben, aber Gott nimmt seinen Leib. Das ist einer, der nicht nur versteckt, ihn weggenommen. Das heißt, und das kann man ja sehen auf dem Berg der Verklärung, dass genau diese beiden Männer Jesus begegnen und mit ihm den Ausgang Jesu absprechen. Und er ist dann derjenige, in dem das Endgültige durchgebrochen ist, der weggenommen wird.
Aber warum kriegt hier noch nicht so eine Bedeutung eigentlich?
Der hat solche Bedeutung. Wir haben das gerade, weil wir das heute. Wir haben das heute eben miteinander einmal durchgesprochen und ich habe mich erkundigt, ob das in allen Religionen bewusst ist. Henoch wird uns ja nicht nur als Gerechter vorgestellt, sondern ich habe das mal vor vielen Jahren gelehrt. Kann man sogar im Internet irgendwo finden. Henoch war einer der ersten Propheten. Kann man lesen im Judasbrief, Vers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebente nach Adam, geweissagt. Und er redet dort über das Gericht, was kommen wird. Das kommende Gericht, was sich dann einige Jahrhunderte später bei Noah vollzieht. Er hat das proklamiert, er hat es ausgesprochen, was kommen wird. Wollen wir anmerken? Mhm.
Aber dann hat es auch miterlebt, dass 8 Jahre später
gekommen ist. Also nochmal. Bitte nochmal.
8 Jahre nachdem Henoch entrückt wurde, ist Adam entgestorben.
Habt ihr das verstanden? Ja. Diese Hoffnung der Herrlichkeit Gottes ist an Adam nicht vorbeigegangen. Das ist eine große Gnade, wisst ihr das? Und deswegen ist diese Hoffnung auch zu allen Menschen durchgedrungen, bis heute. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist durch den aufgefahrenen Herrn durch Jesus Christus. Teil der Verkündigung auf der ganzen Welt. Es gibt eine Hoffnung. Und zwar nicht nur durch den Tod, sondern über den Tod hinaus. Adam hatte sein Leben verwirkt, indem er die Warnung Gottes nicht ernst genommen hatte. Denn an selbigen Tage, wo du davon bist, wirst du sterben. Wir wissen, dass dieses ein Tag bei Gott ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Adam hat den Tag nicht ganz voll gemacht. 900 und? 96. Nee, wie viel? Methuselah war der Älteste mit 900, ich glaube 68.
930.
930, also nicht, es fehlte ein heutiges Menschenalter, 70 Jahre, um den Tag voll zu machen. Aber er hat diese Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit real noch miterleben können, was er macht. Das finde ich ganz große, ermutigende Gnadenbotschaft, die selbst dieser Mann am Ende seines Lebens noch erfahren wird. Wenn wir hören, zum Beispiel im Propheten Malachi, und ihr werdet wiederum sehen, den Unterschied zwischen einem Menschen, der Gott dient und der ihm nicht dient, dann ist das nicht nur ein Spruch im Alten Testament, sondern das ist eine Realität. Auch Adam konnte sehen, den Unterschied zwischen einem, der Gott dient und einem, der ihm nicht dient. Ja, denn Henoch wandelte mit Gott, deshalb nahm er ihn. Also, wandelte mit Gott, das hört sich vielleicht so, wandelte mit Gott, aber er wandelte mit Gott und Adam versteckte sich, als Gott wandelte. Das ist ein echter Unterschied. Und er hat diesen Unterschied selbst noch am Ende seines Lebens erfahren dürfen, welche unterschiedlichen Ausgänge es gibt. Aber wie gesagt, ich sehe das als eine große Hoffnungsbotschaft. Weil die Entrückung über das hinweggeht, was auch Verstehung ist. Die Auferstehung Jesu hat den Tod die Macht genommen. Hat, oder war der Beweis? Der Tod hat schon, sein Tod hat dem Tod die Macht genommen. Wir können das daran sehen, dass sich viele Gräber öffneten, als Jesus starb, und viele der Heiligen, die vorher entschlafen waren, lebendig geworden sind, wird bei Matthäus berichtet. Aber alle die hatten irgendwann den Tod nochmal vor sich. Ich kenne das selber, zu sterben und Gott holt einen zurück. Und trotzdem, das ist noch nicht überkleidet zu sein. Das ist Auferstehungsleben, aber es ist nicht der neue Körper, immer noch der alte, der der Vergänglichkeit unterworfen ist. Was also der Apostel hier der Gemeinde in Korinth deutlich macht, ist dieses Spannungsverhältnis, in dem sich das Leben als Christ abspielt. Im Körper, und das ist verbunden mit Leiden. Das wissen mindestens alle, die schon mal krank waren oder die Schmerzen haben oder die sich nicht richtig bewegen können oder die sich fürchten vor Infektionen oder vor Tumoren oder irgendwelchen Beeinträchtigungen unseres Körpers. Wir haben gestern einen Text betrachtet miteinander im Missionsvorstand, wo darauf Bezug genommen wird, dass im Psalm, dass Gott, oder dass der Psalm Weber, dort David, bezeugt, dass Gott ihm Ohren bereitet hat. Dieses Ohren bereitet bedeutet Ohren durchgraben eigentlich. Das ist diese Selbsthingabe als Zeichen, was im Volk Israel möglich war, dass man sich selbst jemanden auf Dauer unterstellt hat, einem Herrn, indem man sein eigenes Ohr mit einem Friemen an den Türpfosten des Hauses von denjenigen genagelt hat. Und dieses Bild beschreibt David, und das ist wiederum ein Hinweis auf Jesus, auf die ganze Hingabe. Wir haben, solange wir in diesem Körper sind, haben wir keine andere Möglichkeit, als durch bestimmte Zeichenhaftigkeit solche geistlichen Wahrheiten auszudrücken. Die Taufe selber ist auch ein Zeichen, dass nämlich der alte Mensch begraben wird. Und das, was wir leben, wie in Neuheit des Lebens, in Hingabe, in Weihe an Gott leben. Und trotzdem ist das noch keine vollständige Geschichte. Es ist immer noch Laubhütte. Es ist immer schnell abzubrechen. Es ist immer noch begrenzt. Wie viele Jahre hatte Gott das Leben begrenzt?
120.
Genau. Mose sagt dann, unser Leben wird 70 Jahre und wenn es in Kraft ist, 80. Aber Gott hat es nur auf 120 begrenzt. Das ist bis heute so. Es gibt so ganz uralte Leute im Kaukasus, hat man immer wieder mal so Sonderfälle und auch im Guinness-Buch der Rekorde wird jedes Jahr festgestellt, wer der älteste Mensch ist. Und man merkt, es gibt also eine Menge über 100-Jährige, aber diese Grenze von 120 ist gesetzt. Darüber aus geht es praktisch nicht mehr. Hört sich lang an. Ist, wenn man aber wenigstens die Hälfte davon geschafft hat, durchaus wenig, sage ich mal, als über 60-Jährige. Weil man dann eben nicht mehr mit nochmal 60 rechnet. Da ist man dann schon dankbar, wenn man noch 20 hat. Nun könnte man sagen, Gott sei Dank, irgendwann ist diese Plage vorbei. dann wird es ja sowieso besser. Warum ist das nicht so?
Weil wir alle voll Richter stimmen, Christus erstmal müssen vorbeikommen müssen, nachdem gerichtet werden.
Ich glaube nicht, dass das das große Problem ist. Ich hoffe es zumindest. Dass das nicht das größte Problem ist. Warum?
Weil wir schon gerichtet sind.
Weil was?
Weil wir schon gerichtet sind.
Genau, weil das Gericht über die Sünde schon vollzogen wurde. Das Gericht, auf das wir dort zugehen, ist ein Lohngericht. Aber dieses Ausgekleidetwerden wird mit Entblößtsein verglichen, wird nackt gemacht werden. Das ist das Unheimliche. Wer mag das schon sein? Seltene Momente unter der Dusche oder in der Sauna vielleicht mal ausgenommen.
Das erinnert mich wieder an das, als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben und gemerkt haben, jetzt sind wir nackt, wir schämen uns.
Also ich wäre froh, wenn das der Körper was abgibt. Ich bin ein bisschen raus.
Ja.
Der Zustand selber,
die Thematik erleben, diese Zeichen, dass er hoch ist, viel passend.
Danach mag sein. Was soll ich sagen? Ich kann nicht sagen, ich war froh, als ich das damals hinter mir hatte. Es war einfach anders. Es war rum. Es war der Kampf vorbei.
Also ich habe wirklich im Pflegeheim viele sterbende Menschen gesehen, ne? Und Christen, wo du weißt, die sind so friedlich, fröhlich eingeschlafen, also die müssen ja eben praktisch hinübergegangen sein. Aber auch bei einer Frau, das hat mich so fertig gemacht, die hat so gekämpft mit diesem Tod, die hat sich mehrmals aufgebäumt, weil sie eigentlich nicht sterben wollte. Das war ganz schwer zu sehen, ich war dann noch richtig fertig. Ich musste erstmal mich aus erholen. Also wir waren zu zweit da drinnen und dann wiederum andere, die sind noch warm und du weißt nicht, atmen sie noch, dann ziehst du denen nur so ein Haar über die Wimpern und du merkst, sie bewegen sich ja gar nicht mehr und dann sind plötzlich tot und hast es gar nicht mehr gekriegt.
Ich denke, dass trotzdem diese Sehnsucht des Überkleidetwerdens in allen Menschen. Sonst würde man nicht so um sein Leben kämpfen. Wenn ich an diese Zeit damals denke. Ich war bereit abzuschalten. Ich hatte mich verabschiedet. Gott hatte mir gesagt, dass ich leben werde. Und ich frage, warum man kämpft, und das ist ein Kampf um jeden Bissen, ein Kampf um jeden Atemzug, das ist da. Und ich denke, so sind wir programmiert, dass wir nicht ausheimisch aus unserem Körper fallen möchten. Wenn, dann wünschen wir, dass ein neuer Körper uns einfach überkommt. Das ist gleichzeitig die Hoffnung der Christen seit vielen hundert Jahren, dass dieser Tag kommt, an dem Jesus diesen neuen Körper überstülpt. So nenne ich das mal. Das ist die Hoffnung der Glaubenden aller Zeiten. Und gleichzeitig kann man es sich nicht vorstellen. Weil, das heißt, das, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet. Es ist also eine Dimension, vor der wir stehen, wo wir wenige Zeugen haben. Enoch. Mit Einschränkung Mose, Elia, Jesus. Wo dieses Überkleidetwerden beobachtet wurde, wahrgenommen von anderen. Und doch ist das die Zusage Gottes auch für die Entschlafenen. Und das ist das Schöne. Das heißt, auch bei denen diese Hütte längst nicht nur verwelkt, sondern komplett vergangen ist, ist dieses Haus bereitet. Ein bisschen kann man sich vielleicht das vorstellen, wenn man einmal eine alte Hütte hatte, wie das bei Debbie war, wirklich ein Schrottteil, in dem trotzdem bis zum Schluss noch Leute gelebt haben. Und das wird dann komplett verwandelt. Immer wenn ich in das Haus gehe, freue ich mich. Es ist das Alte noch genau wahrnehmbar. Der Grundriss ist noch praktisch identisch, also außen zumindest. Innen ist schon vieles geändert. Und trotzdem ist die Idee dieses Hauses, wie es mal gebaut worden ist, noch erkennbar. Aber es ist alles neu. Alles überkleidet. Es gibt noch alte Teile, aber selbst die sind überkleidet worden. So, also auch in Verbindung mit dieser Freude, dieses Unvergänglichen. Ich bin gestern mal durchgegangen, habe mal so die Details angeguckt. Das gibt keinen Riss, keine Sache, die da irgendwie beschädigt ist, sondern so wie das erneuert worden ist, ist das wahrzunehmen. Und so, das hat Gott bereitet für die ihn lieb haben. Da ist unsere Identität erkennbar. Der verherrlichte Leib Jesu hat die Spuren der Nägel getragen. Und doch ist alles anders. Was müssen wir uns da überhaupt eine Platte machen, auf das, was hier ist? Es sind zwei Dinge, finde ich. Das eine ist zu sehen in Vers 4. Wir freilich, die wir in der Hütte sind, sorgen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Man kann das ja drüber weglesen. Ist das uns bewusst, dass normalerweise der Tod das Leben verschlingt? Aber was Gott bereitet hat, das Leben verschlingt den Tod. Das ist schwer vorstellbar, weil das nicht unserer Alltagserfahrung entspricht. Hier in unserem jetzigen Leben wird alles Leben vom Tod verschlungen. Irgendwann ist die schönste Rose verblüht, ist der beste Garten unansehlich, ist alles der Zerstörung unterworfen. Aber Gott hat einen gegenläufigen Plan. Und der ist nie festzuhalten. Ich bitte hier auch.
Durch Glauben meinen wir.
Genau.
Und an anderer Stelle heißt es ja durch Glauben. Also das Ziel des Glaubens ist die Rettung der Seele.
Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das ist eine große Herausforderung. Wenn wir diesen Blick verlieren, sind wir genauso hoffnungslos wie die anderen. Wenn der Glaube uns nicht mehr trägt, wird uns irgendwann die Verzweiflung in den Griff bringen. Das ist eine Herausforderung. Ich denke, dass Gott uns an dieser Stelle trainiert. Und das hat was mit der Jahreszeit zu tun hat, mit dem Ende des Kirchenjahres und mit dem, was in der Natur geschieht. Wir kriegen im Laufe unseres Lebens dutzende Male, die meisten zumindest, dieses vor Augen geführt. Das Leben, was grünt und blüht, ich habe das meiner Frau diese Woche gerade gesagt, es ist unglaublich, wie schnell dieses Jahr vorbeigegangen ist. Ich erinnere mich genau, wie froh ich letztes Jahr war, als das letzte Blatt runter war und wir alles ordentlich weggefahren hatten. Und die Sehnsucht auf das Frühjahr und auf das Neuaustreiben, das war so schön dieses Jahr. So lange grün und dann die Vögel. Und kaum ist das wirklich erblüht. Ich erinnere mich nämlich an eine Aussage meines Vaters, der gesagt hat, wenn die Ernte beginnt, ist der Sommer schon vorbei. Und im Erzgebirge war das sowieso spät, da begann die Ernte erst Ende August. Dann ist der Sommer vorbei, hier ist es Ende Juni oft. Da ist der Sommer vorbei, dann ist der Höhepunkt überschritten.
Ja, oft sind die Felder erst zu goldig, ja.
Ja.
Und dann wehen sie ab und sofort wird hier geflügt,
ja.
Braune Erde.
Im nächsten Mal ist das Leben ja. weg. Und schon sind wir an dem Punkt, wo der Tod das Leben verschlungen hat. Aber es trägt uns die Hoffnung auf die Erneuerung im kommenden Frühjahr. Und das, denke ich, gibt Gott uns als Hilfestellung, dass wir den Glauben nicht verlieren, dass wir wirklich wissen, es ist so zuverlässig, nicht aufhören soll. Egal was politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, sozial für Chaos irgendwo auf der Welt ist. Diese Sicherheit ist da. Und deswegen ist das, was Gott versprochen hat, auch da. Mitten in diesem Wahnwitz unserer Zeit. Und da bleibt eine letzte Sache. Wir sind guten Mutes. Warum? Mit einem Ziel.
Na, ihm wohlgefällig zu sein.
Genau. Eifrig zu sein, dem Herrn zu gefallen. Sei es einheimisch oder ausheimisch. Ja, ihr Lieben, das ist eine große Hoffnung, dass man dem Herrn auch ausheimisch gefällt. Das ist nämlich unter uns Menschen eher nicht so. Wie schön sind die Menschen in der Jugend. So. Ihre Schönheit vergeht. Und spätestens, wenn sie beerdigt sind, hat man das schnell vergessen. Aber bei Gott bleibt es. Da bleibt der Gerechte ihm wohlgefällig. Warum? Weil das Haus bereitet ist. Hat Gott denen bereitet. Das heißt, wenn wir auch aus unserem Körper ausgezogen sind, ist immer noch unsere Hütte, also Vergangenes, ist immer noch unser Haus da. Wie das wir einziehen werden.
Das wäre nur ein Mehrfamilienhaus, also so, wo viele andere sind, oder kriegt jeder sein eigenes Haus? Ja.
Mit Sicherheit. Jeder. Also, viele Wohnungen, ich denke trotzdem, dass jeder sein eigenes hat, weil Hütte oder Haus ist ja Bild für den Körper. Und das ist bereitet. Das Neue ist bei Gott bereitet. Und deswegen bleiben wir wohlgefällig. Weil das Neue schon diese unzerstörbare Herrlichkeit Gottes trägt. Und vor ihm präsent ist. Deswegen ist das Vergängliche unseres Leibes, der berührt unsere Wohlgefälligkeit bei Gott nicht. Das finde ich eine große Gnade. Wenn ich das beobachte, wenn so Heilige uns vorangehen und man sieht am Ende ihre Hilflosigkeit, wenn man an Emeshuro denkt, wenn man jetzt an Wutzkes denkt, da ist doch von der Glaubenskraft überhaupt nichts mehr zu merken. Da ist nur noch Schwachheit, nur noch ein Rest von ein paar vertrockneten Zeuglein. Aber ihre Wohnung ist bei Gott bereitet. Und deswegen sind sie zu ehren. Deswegen sind sie angenehm gemacht in dem Geliebten, in Jesus.
Ich finde auch das sehr schön, dieses Wort, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Also, wenn jemand dann so ist, man sieht ihm nichts mehr an. Jesus ist immer der Vollender.
Genau.
Also,
er bringt das zu einem sicheren Abschluss. Ja. Ganz genau. Und dann ist der letzte Vers, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, das sei Gutes oder Böses. In dem Leib. Da ist nicht mehr die Hütte bezeichnet. Und ich meine, da wird deutlich, dass es nach dem Ausziehen aus dieser Hütte tatsächlich zumindest für einen Teil weitergeht. Wenn ich sage, zumindest für einen Teil, Kinder zwar das ausgezogen werden, aber ich war gerade nicht aktiv auf der anderen Seite. Aber wenn wir zum Beispiel lesen, dass Mose und Elia mit Jesus den Ausgang besprechen, dann waren sie aus dem Leib ausgezogen. Das war nicht mehr ihr Körper, ihr alter Körper. Und sie sind aktiv, aber es ist ihr Körper, sie waren schon behaust. Aber sie waren noch nicht vor dem Richterstuhl des Christus. Das heißt, sie sind aktiv. Oder wenn wir von Abraham lesen, der den Lazarus tröstet, dann war das schon tausende Jahre, nachdem er seine Hütte abgelegt hatte. Aber er war aktiv. Und deswegen meine ich, dass es deswegen heißt, was wir im Leib getan haben, und das hier nicht steht, in der Hütte getan haben. Sondern Leib ist Hütte plus Haus. Und wenn... Verstanden? Wenn also Henoch prophezeit, der Herr kommt inmitten seiner tausenden Heiligen, dann meint er doch nicht die Engel. Sondern da sind Aktive im Leib, aber nicht mehr in der Hütte. Und das bedeutet, dass unser Wohlgefälligsein für ihn tatsächlich hier auf der Erde erst das Training ist. Aber dass das übergeht. Das wird also nicht nur ein Palmenwedeln oder sowas sein. Wie manche denken, ja, so in der Ewigkeit wedelt man mit Palmen und singt, weil das einmal so in der Offenbarung steht. Das ist eine von vielen Aufgaben. Mit einem einzigen Ziel, dem Herrn wohlgefällig zu sein. Und da möchte ich Mut machen, dass wir versuchen, so viel wie möglich schon in unserem Hüttenzustand so zu leben. Damit, solange wir noch nicht fertig, nicht bereitet, nicht endgültig sind, trotzdem das Wohlgefallen unseres Herrn auf uns haben. Amen.